Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Dezemberwoche. Heute ist Nikolaus im Übrigen und zwar Montag, der 6. Dezember. FDP-Chef Christian Lindner hat sich neu erfunden, zumindest mal sprachlich. Wir alle erinnern uns an seinen legendären Satz, der ihm 4 Jahre lang wie ein Echo folgte.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Gestern auf dem FDP-Parteitag klang der neue Lindner oder zumindest der neue Merksatz von ihm dann so.
Es ist besser, diese Koalition zu wagen, als auf Gestaltungschancen zu verzichten.
Na dann, auf in neue Zeiten.
Ein neuer Aufbruch in Deutschland ist möglich. Und deshalb werbe ich, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, heute hier bei Ihnen um die Annahme dieses Koalitionsvertrages. Fangen wir an. Deutschland wartet auf diesen neuen Aufbruch. Vielen Dank.
Dieses Werben war dann letztlich nur Formsache. Der Koalitionsvertrag wurde von den Delegierten abgesegnet und zwar mit 92%iger Zustimmung. Noch DDR-mäßiger, könnte man sagen, lief es bei der SPD am Wochenende.
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat dem Koalitionsvertrag mit Bündnis 90 die Grünen und der FDP mit 98,8% zugestimmt.
Fast 100% Zustimmung, eine geschlossene Mannschaftsleistung, würde man sagen. Das Zusammenspiel zwischen SPD und FDP scheint zu funktionieren. Die erste wirklich wichtige Personalie, die es gemeinsam zu beschließen gilt, die formal noch gar nicht beschlossen ist, aber doch hinter den Kulissen geräuschlos geregelt wurde, ist diese hier, nämlich die Besetzung des Postens des neuen Bundesbankpräsidenten. Isabel Schnabel aus dem EZB-Direktorium kann ihre Ambition jedenfalls beerdigen. Und Marcel Fratscher, der Präsident des DIW, auch vielleicht in dasselbe Grab, denn dieser Mann hier, der liegt jetzt ganz vorne.
Die Aufgaben von Notenbanken sind in dem Zusammenhang ganz klar. Wir müssen die richtigen Regeln vorgeben. Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle nicht immer so gelungen. Deswegen müssen wir noch näher hinschauen, damit eben diese Exzesse nicht wieder entstehen. Dafür spielen wir als Notenbank eine ganz entscheidende Rolle.
Die meisten werden ihn nicht kennen. Der Mann heißt Joachim Nagel. Er ist vom Fach und weiß ganz genau, wo in der Bundesbank sich die Vorstandsetage befindet. Denn er saß selber dort, und zwar bis 2016 im Vorstand, bevor er dann in den Vorstand der KfW-Bankengruppe wechselte. Und zuletzt war und ist er bis heute Vorstandsmitglied der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, ein Mann also mit internationaler Erfahrung. Da kommt gewiss kein Greenhorn, also an die Spitze unserer Notenbank, und wenn diese Personalie auch noch der offiziellen Bestätigung bedarf, sie zeigt, die Zusammenarbeit zwischen Liberalen und Sozialdemokraten funktioniert diskret und ohne große Geräuschkulisse. Jetzt müssen nur noch die Grünen dem Koalitionsvertrag zustimmen und die Frage ist, kann da noch was schiefgehen bei der Umweltpartei? Diese Frage kann am allerbesten mein Kollege, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski, beantworten. Und genau dem werde ich Sie jetzt stellen. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Also schiefgehen, das glaube ich nicht. Dafür sind die Grünen auch zu heiß darauf, endlich wieder zu regieren nach 16 Jahren. Aber die Grünen haben am meisten Probleme gehabt im Vergleich mit FDP und SPD. Also womöglich wird die Zustimmung nicht ganz so deutlich ausfallen. Da ist ein Streit zwischen den Realos und den Linken wieder aufgebrochen, als es um die Kabinettsbildung ging. Also wir werden sehen, wie das Ergebnis genau ist. Aber am Ende wird die Zustimmung stehen.
Für Liberale und Sozialdemokraten, vor allem für die der Mitte, ist dieser Streit nicht ganz ungefährlich. Denkst du, dass dieses Aufflackern von Richtungsstreitigkeiten bei den Grünen, insbesondere das Wiedererstarken der Linken bei den Grünen, diese Koalition überschatten könnte?
Das ist immer gefährlich und das kann gerade deshalb gefährlich sein, weil die linken Grünen ja so subtil das Gefühl haben, dass die FDP vielleicht ein bisschen zu viel in diesem Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Und wenn daraus ein Dauerstreit wird zwischen Liberalen und Grünen, ja, dann wird es auch gefährlich für die Koalition.
Und weil die Linken ja in diesem Kabinett nach meiner Einschätzung kaum vertreten sind, oder? Siehst du einen richtigen grünen Linken?
Herr Gabor, das würde ich nicht so sehen. Die sind ja vertreten mit Anne Spiegel, mit der Rheinland-Pfälzerin im Kabinett, aber auch eine Ricarda Lang zum Beispiel dürfte ja Parteichefin werden. Insofern wird auch die Parteilinke immer mitsprechen.
Was sind jetzt die nächsten Schritte in dieser Woche im Deutschen Bundestag?
Ja, Mittwoch wird Olaf Scholz dann zum Bundeskanzler gewählt. Zwischenzeitlich werden die Ausschüsse besetzt. Das muss ja auch noch passieren. Aber tatsächlich ist der Mittwoch der große Tag. Dann beginnt die neue Regierung ihre Arbeit.
Du kennst ihn schon länger. Mit wem würdest du Olaf Scholz am ehesten vergleichen unter den SPD-Kanzlern bisher in der Nachkriegszeit? Gerhard Schröder hätte ich zu bieten, Helmut Schmidt, Willy Brandt ja wohl eher nicht, oder?
Ich glaube, wenn du Olaf Scholz fragst, dann wirst du Willy Brandt wahrscheinlich hören, so wie jeder Sozialdemokrat sich am liebsten auf Willy Brandt beruft. Die Wahrheit ist, er ist so pragmatisch und so realpolitisch eingestellt und getrieben, kann man fast sagen, als Politiker, dass man ihn am ehesten mit Helmut Schmidt vergleichen sollte.
Was sind seine Schwächen? Auch wenn er noch gar nicht regiert hat, reden wir schon über die Schwächen typisch Journalisten. Aber mich würde es interessieren, wo siehst du eine typische Olaf-Scholz-Schwäche?
3 große Schwächen sehe ich bei ihm, die, wenn es nicht gut läuft, eben rauskommen können. Das eine ist das Thema Kommunikation. Er ist nie ein Politiker des Pathos, der großen Rede geworden. Solange das gefragt ist als Typ, ist es in Ordnung. Aber wenn es vielleicht dann mal an die emotionale Rede geht, dann wird es für ihn schwierig. Das zweite ist, er ist sehr von sich selbst überzeugt. Er glaubt immer an den Sieg. Er glaubt immer, dass seine Methode gewinnt. Und auch nochmal, solange das klappt, ist es gut. Aber wenn dann wirklich mal eine Krise passiert, dann kann sich das auch schnell in Arroganz und Überheblichkeit im Erscheinungsbild umdrehen.
Du hattest uns 3 Schwächen versprochen. Nummer 3.
Ja, Gabor, die dritte ist natürlich die Partei. Olaf Scholz wurde nie von der SPD geliebt. Im Moment wird er unglaublich respektiert von der SPD, aber fast wie so ein autoritärer Vater, der eben durch seine Art einfach unangreifbar ist, auch durch seinen Erfolg im Moment unangreifbar ist. Aber auch da gilt, solange der Erfolg da ist, funktioniert dieses Prinzip. Wenn es dann auf einmal nicht mehr so ist, dann ist dieser Closed Shop, dieses Prinzip Scholz, sehr gefährlich in der SPD und dann kann sich das schnell auch gegen ihn drehen.
Wir gehen jedenfalls mit großer Neugier in diese neue Phase, in diese neue Regierung hinein. Vielen Dank, Gordon.
Danke, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Menschen, Tiere, Sensationen. Auch der Zirkus Krone leidet unter der Pandemie. Ich spreche jetzt gleich mit Frank Keller aus dem Management des Zirkuses. Der Betrieb geht weiter, auch wenn keine einzige Show mehr stattfinden kann. Und das kostet.
Wenn man jeden Monat immer nur zur Bank geht und Geld abhebt, um seine Mitarbeiter zu bezahlen und auch um die Rechnungen zu begleichen, ist das Konto irgendwann mal leer. Und wenn das natürlich mit Corona so weitergeht, sind wir da auf einem ganz guten Wege. Ne?
Unsere Börsenexpertinnen Anne Schwedt in New York und Annette Weisbach in Frankfurt erklären uns heute Morgen den fallenden Bitcoin-Kurs und sie berichten von den Wirtschaftsterminen, die in dieser Woche noch anstehen. Außerdem freuen wir uns über die Ehrlichkeit mancher Menschen und hören ganz genau hin, wenn Elton John und Ed Sheeran einen gemeinsamen Weihnachtssong aufnehmen. Der Zirkus Krone ist der größte Zirkus in Deutschland, wahrscheinlich in Europa. Mehr als 1,5 Millionen Menschen kommen in die Manege, zumindest in der Zeit vor Corona. Nicht nur Akrobaten und Clowns zeigen in den Shows, was sie können, auch die Tiere. 40 Löwen zum Beispiel, 4 Elefanten, jede Menge Pferde, auch Affen sind dort zu sehen. Aber das Ganze ist seit 2 Jahren nicht mehr möglich. Seit Beginn der Pandemie, seit März 2020, musste der Zirkus Krone, wie alle anderen Zirkus in Deutschland, die Lichter in der Manege auslassen. Die komplizierten Einzelregelungen der Bundesländer, die Sitzplatzreduzierung, das alles ließ seit dem März 2020 keine einzige Vorstellung mehr zu. Und die rund 100 Tiere müssen trotzdem jeden Tag gefüttert und sie müssen auch jeden Tag trainiert werden. 10.000 Euro kostet ein Zirkustag bei Einnahmen nahe der Nullgrenze. Das ist natürlich dramatisch, nicht nur ökonomisch, auch psychologisch. Und wenn sich diese Situation für den Zirkus Krone nicht ändert, dann, ja dann. Ich spreche jetzt mit Frank Keller vom Zirkus Krone. Seit 30 Jahren ist er dort angestellt und quasi der Talentscout des Zirkus. Er sucht und findet Artisten im Ausland auf Zirkusfestivals, die dann bei ihm und der Familie Krone auftreten dürfen. Und Frank Keller ist zugleich der Beauftragte für das Tierwohl im Zirkus. Hören wir mal hin, was dieser Mensch vom Zirkus, der so ganz anders lebt und arbeitet als Sie und ich, was dieser Mensch uns zu sagen hat. Ich freue mich auf ihn. Einen schönen guten Morgen, Frank Keller.
Schönen guten Morgen.
Beim Zirkus Krone würde mich interessieren, Herr Keller, wie wirkt sich Corona dort aus, nachdem ich gelesen habe, dass auch Tiere Covid-19 bekommen können? In Belgien sind jetzt erst zwei Flusspferde erkrankt. Wie ist das Infektionsgeschehen bei Ihnen im Zirkus?
Also wir sind da Gott sei Dank ganz gut. Also Mitarbeiter haben wir vielleicht 5, 6 gehabt, die jetzt in den letzten knapp 2 Jahren mit Corona infiziert wurden, aber mit ganz, ganz leichtem Verlauf, Gott sei Dank. Und bei den Tieren haben wir 0 Infektionen. Das macht uns natürlich auch sehr froh und glücklich.
Sie sind ja jetzt fast im 2. Jahr ohne jede Aufführung. Im März 2020 haben Sie aufgehört zu spielen. Wie geht das eigentlich in einem Zirkus, wenn der nicht mehr auftritt?
Ja, das geht im Grunde genommen sehr, sehr schwierig, denn der Zirkus ist ja in Deutschland leider nicht kulturell anerkannt und somit nicht subventionswürdig, wie das so schön heißt. Also wir sind keine Kultur, anders als eben Theater oder Opernhäuser bekommen wir überhaupt keine Unterstützung. Und deswegen sind wir da im Grunde genommen auf uns selbst gestellt.
Aber wie macht man das mit einem Tierbestand? Ich glaube, Sie haben 100 Tiere insgesamt. Wie viele Tiere haben Sie? Sie wissen es besser.
Ja, wir haben an die 100 Tiere und 260 festangestellte Mitarbeiter im Normalfall. Ja, wie macht man das? Gott sei Dank hat der Zirkus Krone in den letzten Jahrzehnten immer ganz gut gewirtschaftet und hat natürlich ein bisschen was angespart. Aber das weiß ja der eine oder andere selbst, wenn man jeden Monat immer nur zur Bank geht und Geld abhebt, um seine Mitarbeiter zu bezahlen und auch um die Rechnungen zu begleichen, ist das Konto irgendwann mal leer. Und wenn das natürlich mit Corona so weitergeht, sind wir da auf einem ganz guten Wege. Ne?
Denn Ihre Löwen und Ihre Tiger, gar nicht zu reden von den Pferden, die werden ja weiterhin Ihr Futter, Frischfleisch, Hafer, Streu, alles benötigen. Da können Sie ja wahrscheinlich kaum reduzieren, oder? Also
nee, Cost-Cutting
funktioniert ja bei einem Zirkus nur sehr schwer.
Ja, das ist schon richtig. Also wir haben ca. 3.000 Euro Kosten alleine für unsere Tiere jeden Tag. Das sind eben Futterkosten, Pflegekosten, Tierarztrechnungen und so weiter. Und unsere Tiere werden natürlich auch von unseren Tierlehrern und Tierpflegern jeden Tag weiter bewegt und trainiert. Das ist ja ganz, ganz wichtig für die Tiere. Und wir haben uns natürlich auch während der knapp 2 Jahren nicht von einem einzigen Tier getrennt, weil das ist auch einfach nicht so die Philosophie des Zirkus Krone, dass wenn es jetzt einem mal nicht so gut geht, sich dann sofort von den Tieren trennt. Also wir fanden das zum Beispiel auch nicht sehr schön, als Corona anfing, dann sofort verschiedene Tierparks laut geschrien haben, wir müssen jetzt unsere Tiere an unsere Löwen verfüttern, weil wir da kein Geld mehr haben. Zumal ja die Tierparks und Zoos zum größten Teil keine Privatunternehmen sind, so wie wir das sind, sondern da steht ja immer die Stadt dahinter. Ne?
Und Ihre 40 Löwen, die sind alle noch mit an Bord, ja?
Sind alle mit an Bord und erfreuen sich bester Gesundheit. Und wir haben Gott sei Dank auch die Möglichkeit, wir haben ja nicht nur das Stammquartier in München, sondern wir haben ja auch noch in Wessling am Starnberger See ein großes Gestüt, ein sogenanntes Seniorenheim für alte Zirkustiere. Und da haben wir natürlich jetzt während der Sommerzeit unsere Tiere auch immer da rausgebracht und unsere Löwen dort auch stationiert. Und auch die Pferde und anderen exotischen Tiere, die wir noch haben, die wurden dann am Vormittag immer im Zirkus Krone-Gebäude in den verschiedenen Manegen, die wir dort haben, von unseren verschiedenen Tierlehrern trainiert und dann am Nachmittag immer raus auf die Krone-Farm nach Wessling gefahren, damit die sich dort auf den großen Koppeln austoben können und vor allem, dass die bedingt durch den Transport von München nach Wessling und wieder zurück immer noch so ein bisschen das Gefühl haben, aha, der Zirkus Krone ist ja doch noch auf Tournee.
Und könnte man ja denken, in Zeiten wie diesen ist Disruption ja ein beliebtes Wort im Management geworden, dass der Zirkus Krone sich auch disruptiert und vielleicht einige der Tiere sogar auswildert und sagt, wir gehen auf ein anderes Konzept. Das ist vielleicht A, teuer und B, vielleicht auch nicht zeitgemäß, in dieser Masse jedenfalls von Tieren. Wie begegnen Sie diesem Argument? Und vor allem, haben Sie darüber diskutiert, im Zirkus mit einem anderen Konzept nach der Pandemie weiterzumachen?
Nee, man macht sich natürlich schon Gedanken, das ist ganz klar. Aber es ist einfach so, dass wir ja ein klassischer Traditionszirkus sind. Und der klassische Traditionszirkus besteht aus den drei Säulen. Das ist zum einen die Exotik der Tiere, zum zweiten der Nervenkitzel bei den Artisten unter der Zirkuskuppel und das dritte sind die Späße der Clowns. Und das sind die drei Säulen, die einen klassischen Zirkus tragen und das ist auch das, was das Publikum von uns erwartet. Und wir möchten natürlich die Erwartungen unseres Publikums zu, wenn es geht, 100% erfüllen. Und deswegen wollen wir auch auf Tiere nicht verzichten. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass gerade die Tierhaltung hier in Deutschland so gut geregelt ist wie in keinem anderen Land der Welt, behaupte ich. Also es gibt ja vom Bundesministerium die sogenannten Leitlinien für die Haltung von Tieren im Zoo und im Zirkus. Und da ist für jede Tierart ganz genau vorgeschrieben, wie groß die Stallungen, die Fahrzeuge, die Gehege sein müssen, wie die Futterversorgung auszusehen hat, wie die tierärztliche Versorgung stattzufinden hat. Also das ist für jede Tierart ganz genau festgelegt. Dann braucht jeder Tierhalter eine sogenannte Paragraph 11 Genehmigung nach dem Tierschutzgesetz. Da muss er also vor der Veterinärbehörde bei uns hier in München zum Beispiel, eine theoretische und auch eine praktische Prüfung ablegen, um eben zu zeigen, dass er auch tatsächlich Ahnung von den Tieren und deren Ausbildung hat. Und dann gibt es eben noch, wenn wir auf Tournee sind, die fast wöchentlichen Kontrollen vom ortsansässigen Veterinäramt. Also wenn wir auf Tournee sind, sind wir ja im Schnitt jede Woche woanders und wir werden in jeder Stadt vom ortsansässigen Veterinäramt kontrolliert. Das heißt, wir sind der meistkontrollierteste Tierhalterbetrieb der Welt.
Daran habe ich gar keinen Zweifel, Herr Keller, dass der Staat seine Aufgabe gründlich macht, da habe ich keinen Zweifel dran.
Und das ist wirklich ganz, ganz gut. Ne?
Aber die Frage war, ob Sie über ein anderes Konzept, gibt ja andere Zirkusse, die reduzieren diesen Teil, erhöhen den Teil der Artistik und verändern sozusagen die Mischung, das Mischungsverhältnis einfach. Darüber haben Sie nicht nachgedacht, Sie bleiben bei der Dreiteilung Artistik, Clownerie und Exotik.
Das auf jeden Fall, wobei sich natürlich die Anzahl der wirklich exotischen Tiere ja automatisch reduziert. Denn wir hatten ja zum Beispiel bis vor 3 Jahren noch ein Nashorn. Das Nashorn ist mit 45 Jahren gestorben. Dann besteht bei solchen Tieren ein sogenanntes Nachstellverbot. Also wir bekommen ja gar kein Nashorn mehr. Dann bei den Elefanten ist es genau dasselbe. Wir hatten ja in den Glanzzeiten mal 12 oder 16 Elefanten. Im Moment haben wir nur noch 4. Die sind auch nicht mehr jetzt hier bei uns in München, sondern die sind seit Corona in einem großen Tierpark in Spanien.
Wie lange halten Sie das aus, jetzt auch finanziell gesprochen, wenn, wie sich ja abzeichnet, so schnell diese Pandemie nicht einfach zu Ende sein wird?
Tja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, wir hoffen einfach, dass es jetzt diesen Winter dann im Februar oder März losgeht. Und wir haben ja auch die Erfahrungen aus anderen Ländern jetzt gehört, die ja schon aufgemacht haben in Frankreich oder in der Schweiz. Da ist es ja wirklich so, dass die Zirkusse voll sind, weil die Leute natürlich auch einen Nachholbedarf haben. Die wollen ja raus, die wollen ja ein bisschen Entertainment haben. Und wir als Zirkus Krone haben uns natürlich, als die Pandemie dann ja irgendwie nicht so schnell vorbei war, haben wir uns auch Gedanken gemacht, was können wir machen. Also haben wir auf der Krone Farm, dem Seniorenheim in Wessling, eben diese Führungen angeboten. Und das war ja eine riesengroße Resonanz. Wir hatten das im letzten Jahr nur geplant für Juli und August. Und weil der Ansturm so riesig war, weil die Leute einfach raus wollten, die wollten ja was erleben, haben wir das dann noch bis zum November im letzten Jahr verlängert. Dieses Jahr wieder keine Tournee, also haben wir Wessling wieder geöffnet, schon gleich im Frühjahr. Und da haben wir jetzt auch bis zum 31. Oktober immer ganz gut besuchte Führungen gehabt.
Aber das ist doch Kleingeld. Das ist doch Kleingeld gegenüber einem Streaming zum Beispiel. Warum kann der Zirkus nicht seine Vorführungen streamen? Oder wenn der Pianist Igor Levit auf Twitter Live-Konzerte veranstaltet, warum kann der Zirkus Krone nicht auch im Digitalen präsent sein und dann auch gegen Bezahlung?
Können schon, aber wissen Sie, für uns existiert der Zirkus nicht da auf der Leinwand oder im Computer oder auf dem Handy. Den Zirkus, den muss man auch spüren und den muss man auch riechen. Das gehört einfach mit dazu. Und deswegen haben wir eben diese Möglichkeit geschafft mit dem Wessling und haben auch in München im Krone-Gebäude eine Clown-Waschstraße eröffnet, schon im letzten Jahr, und haben das auch in diesem Jahr gemacht, wo die Leute mit ihrem Auto völlig kontaktfrei mit ihrer Familie im Auto sitzend durch diese Clown-Waschstraße gefahren sind. Das Auto wurde gesäubert, also richtig sauber gemacht, gewaschen. Und dann waren da unsere Clowns und unsere Artisten und haben da ein bisschen Remi-Demi gemacht. Und das war eine willkommene Abwechslung für die Leute, die praktisch ja den ganzen letzten Winter auch nur zu Hause saßen und nichts unternehmen konnten. Ne? Richtig, wie Sie sagen, das ist im Verhältnis natürlich zu einer laufenden Zirkustournee, sind das nicht die gewollten oder die benötigten Einnahmen, aber besser als nichts. Und es ist natürlich auch moralisch für unser Publikum und auch für unsere Mitarbeiter ganz wichtig, dass da wenigstens etwas passiert.
Nicht so ganz einfach Ihre Situation. Nee, umso besser, Herr Keller, dass Sie uns mal eingeführt haben in die Problematik des Zirkus Krone in diesen pandemischen Zeiten. Ich wünsche Ihnen und dem Zirkus alles erdenklich Gute und vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Die sozialliberale Koalition von 1969 unter Willy Brandt hatte ein klares Motto.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Das Motto der heutigen Ampelkoalition lautet, mehr Fortschritt wagen. Zumindest steht das drauf auf dem Koalitionsvertrag. Aber steht es nur drauf oder steckt das auch drin in den immerhin ja 170 Seiten? Diese Frage können uns vielleicht jetzt die Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp beantworten. In unserem The Pioneer Original Feld und Haukapp beschäftigen sie sich nämlich unter Leitung der Redakteurin Josie Müller genau damit, mit den Stärken und den Schwachstellen dieses Papiers. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Podcast und zwar los geht's mit Professor Lars Feld und seiner Einschätzung.
Der Titel dieses Koalitionsvertrages ist ja Mehr Fortschritt wagen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, in der Rentenpolitik haben wir Stillstand und keinen großartigen Fortschritt. In der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik eher Rückschritte und die Sorge, dass wir wieder zurückfallen in die Zeiten vor den Arbeitsmarktreformen der Regierung Schröder. Insofern hängt eigentlich die Erfüllung dieses Anspruchs, der im Titel des Koalitionsvertrags formuliert ist, davon ab, dass man einerseits beim Klimaschutz vorankommt. Und das hängt wiederum gemeinsam mit allen anderen Investitionstätigkeiten, die der Staat leisten soll, von dem ab, was gleich am Anfang des Koalitionsvertrags formuliert ist, nämlich die Hoffnung im Bereich von Verwaltung, Genehmigungsverfahren, rechtlichen Hemmnissen für öffentliche und private Investitionen Fortschritte zu erzielen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Da muss der Fortschritt herkommen in den kommenden Jahren. Und das ist alles andere als einfach. Da muss man richtig dicke Bretter bohren. Es geht nicht um Bürokratie, Vermeidung oder eine Reduktion der Bürokratiekosten. Es geht wirklich um das Durchforsten von unterschiedlichen Rechtsbereichen im Hinblick auf ihre Hemmnisse für Investition und Innovation. Und dummerweise ist für einen erheblichen Teil sowohl dieser Rechtsbereiche, also Rechtsbereiche selber, als auch für die Verwaltung sind die Länder zuständig. Die Frage ist schon, wie weit kommt man da? Ich habe jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise und all diesen Bund-Länder-Runden, die wir in den vergangenen gut anderthalb Jahren erlebt haben, keine besonders große Zuversicht, dass die Ergebnisse revolutionär werden.
Ich bin da auch skeptisch, muss ich sagen. Also wir haben zwar jetzt den nächsten Digital-Check oder sowas gesetzt, aber auch da wird abzuwarten sein, ob das wirklich viel bringt. Meine Erfahrung aus der jüngeren Vergangenheit ist auch, dass ein Teil der Bürokratie tatsächlich nur darin liegt, dass die Gesetze auf der, sag ich mal, materiellen Ebene schlecht sind. Ein großes Problem ist eher auf der Exekutiven, also auf der Ausführung der Gesetze durch die Leute vor Ort, bei denen dann eben doch eine übergroße Vorsicht häufig vorherrscht und eine unterschiedliche Interpretation des gleichen Gesetzestextes, die zu Verunsicherungen führen und das ist ein Thema, was noch nicht, so sehe ich, richtig adressiert wird. Momentan, die Stimmung ist noch gut, habe ich den Eindruck, unter den Koalitionären. Es ist immer noch so ein bisschen Partystimmung, aber die harte Arbeit kommt noch. Drin stehen allerdings auch Dinge drin, die auch schon 2013 im Koalitionsvertrag standen. Spezialthemen, die Restrukturierung der Netzentgelte, die Umstellung der Förderung erneuerbaren Energien. Aber vielleicht ist es so, wie wir mal gesagt haben, vielleicht kann nur Christian Lindner als Finanzminister das Ausgabenprogramm vernünftig bestimmen, so wie Nixon nach China gehen konnte. Und vielleicht kann auch nur Robert Habeck die EEG-Förderung auslaufen lassen.
Also Herr Haukarp, vor einigen Wochen schienen Sie mir ein Stück weit weniger zynisch und durchaus noch besser gestimmt. Kann es sein, dass bei Ihnen die ja zumindest leichte Begeisterung für diese Koalition so ein bisschen verblasst ist, abgenommen hat?
Ach, Frau Müller, Sie wissen doch, aufgrund der Cannabis-Legalisierung war ich völlig berauscht. Ja, so, konnte ich ja nur positiv gestimmt sein. Aber je mehr man liest, die 177 Seiten, naja, es ist eben ein Kompromiss zwischen drei Parteien. Man darf das auch nicht vergessen. Wir leben in einer Demokratie, da muss man auch Kompromisse machen. Ich sehe es immer noch positiv. Positive Vibrations sind noch da.
Ja, die Positive Vibrations, die bleiben. Wir haben ja für die Klimapolitik eine klar marktwirtschaftliche Orientierung, auch wenn da eine Reihe von Kompromissen und industriepolitischen Elementen noch mit drinstehen. Aber es gibt den doch eindeutigen Vorrang für die marktwirtschaftlichen Elemente. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Auch die Problemlage bei den Hemmnissen für private öffentliche Investitionen wird sehr klar erkannt und adressiert in dem Papier. Auch die Probleme, das zu lösen, ist den Koalitionären wohl bewusst. Auch das ist eigentlich wohltuend. Ich muss auch sagen, das Bekenntnis zu soliden Staatsfinanzen, die noch verkraftbaren Umgehungstatbestände bei der Schuldenbremse stimmen mich eigentlich weiterhin positiv. Also das sind alles Elemente, die ich günstig finde. Und wir haben als Ökonomen ja beide jetzt gar nicht über ein Thema geredet, bei dem wir wenig Expertise haben, nämlich bei den gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Und ich glaube schon, dass diese Bundesregierung in vielerlei Hinsicht dort zu gewaltigeren Fortschritten kommt. Fortschritten, die mit der Union nicht möglich sind. Also ich glaube schon, dass man in vielerlei Hinsicht auch mehr Fortschritt bekommt. Das ist meines Erachtens aber stärker der Dynamik auf Seiten der Grünen und der FDP geschuldet, während die SPD hier sozusagen der Lord Siegel-Bewahrer des Status quo versucht zu bleiben.
Die Tiefenanalyse zur Schuldenbremse, die Mängel auch beim Rentenkonzept und warum dieser Koalitionsvertrag beim Thema Deutsche Bahn eine große Enttäuschung ist, das hören Sie in unserem Pioneer Original Feld und Haukarp das Ökonomie-Briefing. Und Sie hören das auf thepioneer.de und wer möchte, auch im Google oder im Apple Store. Ich kann es nur empfehlen, wer wirklich verstehen will, was da zwischen Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen verabredet wurde, der sollte hier genau hinhören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da staunt man auf dem Parkett über den Bitcoin, die Kryptowährung. Der Bitcoin, der am Wochenende so massiv an Wert verloren hat. Woran das liegt, das analysiert für uns jetzt Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor.
Bis zu 20% ist der Bitcoin nach unten gesaust. Anne, was ist der Grund und vor allem, was denkst du, wird er sich in dieser Woche wieder erholen?
Das ist eine Mischung aus mehreren Gründen, denke ich. Die Anleger sind sehr unsicher, was die gesamtwirtschaftliche Lage und die Pandemieentwicklung betrifft, gerade mit Blick auf die neue Virusvariante. Außerdem sieht es so aus, als ob die Kryptoanleger jetzt so kurz vor Jahresende ihre Schäfchen nach Hause bringen wollen, also einfach ein bisschen Kasse machen, um von dem massiven Kursanstieg in diesem Jahr zu profitieren. Selbst wer jetzt nicht vor dem Kursrutsch verkauft hat, ist auf Jahressicht immer noch um mehr als 75% im Plus. Was auch zu Nervosität bei den Kryptoanlegern geführt haben könnte, ist der Blick auf Mittwoch. Da sind die Topmanager von 8 großen Kryptofirmen vor dem Repräsentantenhaus. Die Anleger befürchten, dass es wohl bald zu einer Regulierung seitens der Regierung kommen könnte. Also einige Unsicherheitsfaktoren hier. Ich glaube aber auch, dass einfach ein großer Bitcoin-Investor, ein sogenannter Whale, einfach Gewinne mitgenommen hat, damit den Kursrutsch angeschoben hat und dann so eine Art Lawine ausgelöst hat, weil Bitcoin-Anleger sind ja doch sehr von Panik und Gier getrieben, mehr noch als traditionelle Anleger. Also wenn es da mal einen Ausverkauf gibt, dann so einen richtigen. Ich glaube, dass der Kurs sich jetzt aber nach einer Achterbahnfahrt wieder erholt, weil jetzt eben die Schnäppchenjäger wieder vergleichsweise günstig bei Bitcoin einsteigen.
Und was, Anne, ist in dieser Woche noch wichtig für die Investoren?
Also diese Woche schauen die Anleger wieder ganz besonders auf die Inflation. Am Freitag kommt der neue Konsumerpreisindex raus. Der gibt ja an, wie sehr sich die Produkte des Alltags verteuert haben. Analysten gehen davon aus, dass sich die Konsumgüter im Vergleich zum Vorjahr um 6,7% verteuert haben. Wenn sie recht haben, wäre das der höchste Wert seit 1982. Und auch die Notenbank wird daraus dann ihre Konsequenzen ziehen. Die trifft sich nämlich die Woche danach. Wenn die Inflation wirklich so hoch ist, dann könnte es nämlich bald jetzt hier Zinserhöhungen geben. Worauf die Investoren wohl auch noch schauen werden in der Woche, ist der E-Auto-Hersteller Rivian. Da endet diese Woche die sogenannte Quiet Period. Dann dürften die Analysten und Anleger hier endlich mal erfahren, wie es so um die Firma steht. Seit dem Börsengang ging es für die Rivian-Aktie um 40% nach unten. Außerdem gibt es diese Woche noch Quartalszahlen von Lululemon, Costco, Oracle und ganz besonders interessant von der Meme-Aktie GameStop.
Vielen Dank und damit schalten wir zu Annette Weißbach in Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Was sind für dich die wichtigsten Termine auf dem Parkett in Frankfurt?
Ein Großereignis diese Woche wird wohl die Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen sein. Die findet am Donnerstag statt und da dürfte über die Zukunft von Herbert Diess, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, entschieden werden. Der hat sich ja in letzter Zeit recht unbeliebt gemacht, vor allem bei der sehr einflussreichen Arbeitnehmerseite im Konzern. Und das liegt vor allem daran, dass er im Grunde den Aufsichtsrat bei der letzten Tagung im September überrumpelt hat mit seinen Plänen, noch einmal mehr als 30.000 Jobs abbauen zu wollen, um die gleiche Profitabilität und Effizienz wie Tesla zu erreichen. Also am Donnerstag könnte es eine Entscheidung zur Personalie Diess in Wolfsburg geben.
In unserem The Pioneer Schwester Podcast Investment Briefing hast du ja heute auch ein sehr spannendes Interview zur deutschen Technologieszene. Erklär uns bitte, wer ist das, mit dem du sprichst und worum geht's?
Und heute beginnt die NOAH-Konferenz in Zürich. Das ist eine Tech-Konferenz, wo Investoren, Startups und Family Offices zusammenkommen. Und anlässlich dieser Konferenz dachten wir, wir schauen mal auf die deutsche Tech-Szene. Und das machen wir zusammen mit Dr. Niklas Westphal. Er ist Partner bei der auf Technologie spezialisierten Investmentbank Clipperton. Die haben eine Studie herausgebracht. Wir sprechen über die Studie, wir sprechen über die Wachstumstreiber im deutschen Tech-Markt, aber vor allem auch über das Phänomen, dass der Venture-Capital-Markt in Deutschland momentan der am weltweit stärksten wachsende ist.
Dankeschön, Annette, und dir einen schönen Start in die Woche.
Danke, Gabor, dir auch einen guten Start in die Woche.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man immer denkt, die Menschheit sei schlecht und alle seien nur auf das schnelle Geld und den eigenen Vorteil aus. Das stimmt im Falle eines jungen französischen Bergsteigers schon mal nicht. Im Jahr 2013 fand er bei einer Exkursion auf dem Mont Blanc eine kleine Kiste aus Metall im Schnee.
Début septembre, un passionné de montagne a trouvé un trésor dans le massif du Mont Blanc. Les pierres précieuses se trouvaient dans une petite boîte sur laquelle était écrit Made in India, fabriqué en Inde.
Als er die Kiste öffnete, funkelte es ihm märchenhaft entgegen. Smaragde, Rubine, Saphir. Der damals 21-Jährige war nicht nur geblendet, er war vor allem ehrlich. Und er übergab die Edelsteine den örtlichen Behörden. Da sich auf der Kiste der Schriftzug Made in India befand, war man sich bei den Nachforschungen schnell darüber klar, dass ein Zusammenhang bestehen musste zwischen der wertvollen Kiste und einem Flugzeugunfall am Mont Blanc-Massiv, das vor einiger Zeit stattgefunden hatte.
High on the roof of Europe, only a few feet below the summit of Mont Blanc, 117 people met sudden death. The monarch of the Alps in a few awesome seconds snatched its victims when it was barely light. Those 117 men and women crashed into eternity.
Es war 1966 nämlich, da zerschellte eine Maschine der Air India bei schlechten Sichtverhältnissen in den französischen Bergen. Und bis heute werden immer noch kleine Wrack- oder auch Gepäckteile dieser Maschine gefunden, sowie beispielsweise diese Edelsteine. In den vergangenen 8 Jahren wurde dann in Indien versucht, die rechtmäßigen Erben dieses kleinen Schatzes ausfindig zu machen. Vergeblich. Und so erhält der ehrliche Finder von damals jetzt die Hälfte des von ihm gefundenen Schatzes, der Wert 150.000 Euro. Die andere Hälfte geht, gerechter oder auch ungerechterweise, an die Mont-Blanc-Gemeinde, an die Gemeinde Chamonix. Aber immerhin, für ihn bleiben 150.000 und das nennt man jetzt ehrlich verdientes Geld.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Ed Sheeran und Elton John nun doch schon in diesem Jahr ihren lange geplanten Weihnachtssong produziert haben. Eigentlich hatten sie sich das ja erst für 2022 vorgenommen, aber nein, offenbar sich Ed Sheeran in seiner selbst auferlegten Babypause nach der Geburt von Tochter Lyra Antarktika dann doch ein wenig gelangweilt. Und die beiden haben den Weihnachtsturbo eingelegt, um kurz vor dem Fest nochmal die internationalen Charts zu stürmen. In dem Video des Songs sitzen Elton John und Ed Sheeran anfangs in gediegenen Hausanzügen in einem weihnachtlich geschmückten Kaminzimmer. Das Feuer prasselt, Elton John fegt über die Tasten eines roten Flügels und dann beginnt eine wilde Weihnachtsreise, in der alle Klischees bedient werden. Schneeballschlacht, Schlittenfahrt, fliegende Schneemänner und Geschenke jede Menge. Alles dabei, man sieht den beiden den Spaß regelrecht an. Der Song gehört heute Morgen auf jeden Fall auch in ihren Nikolausstiefel. Ich wünsche Ihnen einen zufriedenen Start in dieser nicht ganz einfachen Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. It's Christmas.